So, guten Morgen, auch von mir. Vielen Dank, Esther, für die ganzen Infos. Und wir haben ja gestern einen besonderen Tag gefeiert. Falls ihr euch wundert, auch hier oder hier und da die Deko. Wir hatten hier gestern eine Hochzeit von Ann-Sophie und Alexander. Und ich glaube, das ist ein Applaus wert, oder? Es war traumhaft schön. Eine Premium-Hochzeit, wie wir gehört haben, das war es wirklich. Wir haben sogar ein paar Bilder, Matthias, gell? Ich wollte euch das nicht entgehen lassen. Guckt doch mal, wie schön. Oder? Geht doch das Herz auf. Das ist ein Video, glaube ich, von der Feier noch. Wenn es läuft, dann läuft es. Wenn nicht, dann nicht. Nee. Also, es war so ein schöner Tag, so eine schöne Feier, so ein schönes Brautpaar. Und wundert euch nicht, wenn der ein oder andere ziemlich müde aussieht heute Morgen. Es war ja gestern eine Hochzeit, ne? Und wir sind ja alle, oder nicht alle, aber viele nicht mehr die Jüngsten. War schön, jung zu sein, gell? Kennt ihr das, wenn du 20 bist? Ne? Wenn du 20 bist, ey, dann ruft dein Freund an und du sitzt bei ihm im Auto, ohne dass du weißt, wo es hingeht oder was der Abend so bringt. Ihr fahrt einfach. Und wenn du den ganzen Abend nur fährst, war das auch ein guter Abend, ne? Oder landest du im McDonald's. Und wenn du 30 bist, dann ruft er an und du fragst schon, ja, wie lange geht's denn heute Abend? wird's laut? Ich komme mit, aber ich fahre lieber selbst. Und wenn du 40 bist, wenn du überhaupt rangehst, sagst du eh nein, gell? Und sagst, wie unverschämt, dass der überhaupt angerufen hat. Kurzer Spaß am Rande. Ja, und heute soll es auch um eine Hochzeit gehen. Und ich würde gerne, anstatt den Bibeltext vorzulesen, und das ist nämlich die Hochzeit zu Kana, mit der wollen wir uns heute beschäftigen, ein Video aus der Kinderkirche dazu zeigen, weil das ist eigentlich der Bibelvers vorgelesen mit ein paar Bildern dazu. Ton brauchen wir noch.
Heyo. Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Jesus wurde in Bethlehem geboren und wuchs in Nazareth auf, wo er von Weisheit erfüllt wurde und Gefallen vor Gott und den Menschen fand. Eines Tages ging Jesus, seine Jünger und seine Mutter zu einer Hochzeitsfeier nach Kana. Während der Feier ging der Wein aus. Da sagte Maria, die Mutter Jesu, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, meine Liebe, das ist nicht unser Problem. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria sprach zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Ganz in der Nähe standen 6 Wasserkrüge aus Stein. Juden benutzten diese Krüge für ihre Waschrituale. Jesus sagte den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser.
Okay.
Als die Krüge gefüllt waren, sagte er, jetzt nehmt etwas heraus und bringt es dem Küchenchef. Die Diener taten, was Jesus sagte. Als der Küchenchef das Wasser probierte, war es kein Wasser mehr, sondern Wein und er wusste nicht, wo es herkam. Aber die Diener wussten das natürlich. Er rief den Bräutigam zu sich. Normalerweise serviert der Gastgeber zuerst den besten Wein und später kommt der wenige gute Wein auf den Tisch. Aber du hast das Beste bis jetzt aufgehoben. In Kana in Galiläa war das erste Mal, dass Jesus seine Herrlichkeit durch ein Wunder zeigte und seine Jünger glaubten an ihn.
Ja, also passend zu dem Thema, was uns als Gemeinde ja auch diese Woche beschäftigt hat, Hochzeit, wollen wir uns heute mal mit der Hochzeit zu Kana beschäftigen. Ja, das ist das erste Wunder, das Jesus tat, wo er öffentlich in Erscheinung getreten ist. Und wir wollen uns mal gemeinsam damit beschäftigen und den Bibeltext auch mal zusammen durchgehen. Also jetzt nicht lesen, wir haben ihn ja gerade gesehen und gehört. Und was da eigentlich passiert. Also wir lesen Im Johannesevangelium Kapitel 2, erstmal die Verse 1 bis 2. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Mal nur bis hierher. Jesus war auf einer Hochzeitsfeier. Er war Gott, aber auch einfach Mensch wie du und ich. Er hatte einen Körper wie du und ich, aber er war auch Gottes Sohn, Gottes lebendiger Sohn. Und er nimmt sich einfach Zeit zum Feiern. Er war einfach da, um zu feiern, zu essen, zu trinken, Gemeinschaft zu haben, eine gute Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus so hast heute Morgen, aber Jesus war gekommen, um bei den Menschen zu sein, so wie es auch heute noch ist. Er ist gekommen, um immer noch bei den Menschen zu sein und an deinem und meinem Leben teilzunehmen. Er ist zwar physisch nicht mehr da, aber durch seinen Geist lebt er in uns und möchte Anteil haben. Nicht nur in den schlechten Zeiten, wo er uns wirklich besonders hilft, auch in den guten Zeiten. Das sehen wir an seinem Leben, als er hier auf der Erde war. Der Sohn Gottes nahm sich Zeit zum Feiern. Und du wärst ihm vielleicht auf einer Hochzeit begegnet und er hätte dich einfach gefragt, wie geht's? Was machst du so? Schöne Feier. Eine ganz normale Unterhaltung oder Unterhaltung hätte er wahrscheinlich mit dir geführt. So, dann kommt es zu einem Problem. In Vers 3 lesen wir, während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Also, ein großes Problem. Hochzeiten sind ja, da kann ja wirklich was schief laufen, weil wenn da was schief geht, geht es ja richtig schief, oder? Das behält man im Kopf bis ans Ende. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand auf seiner eigenen Hochzeit was Spannendes erlebt oder etwas, was geblieben ist. Wir haben auf unserer Hochzeit vergessen, Fotos mit der Familie zu machen. Wir haben es einfach vergessen. Die Fotografin hat nicht dran gedacht, wir haben nicht dran gedacht. So, Hochzeit vorbei, keine Fotos mit der Familie. Von der Feier ja, aber nicht mit der Familie. Was haben wir gemacht? Eine Woche später, Nachholtermin. Ich war nochmal zum Friseur, ins Kleid, alle nochmal in Schale geworfen und dann Fotos nachgeholt. Aber eine bleibende Erinnerung, mein Vater hat seine Schuhe vergessen und ist in Sandalen auf den Bildern. Ich wollte ihm das jetzt ersparen, falls er zuguckt, wollte ich das Bild jetzt nicht zeigen. Wir haben ihn versucht immer zu verstecken hinter den anderen, aber auf manchen Bildern glucken die doch durch, ja. Gestern ging Gott sei Dank nichts schief. Es war eine wirklich durch und durch tolle Hochzeit. Aber man hat gemerkt, ne, da ist bei den Ringen, sie waren rechtzeitig da, aber man merkt, das ist so sensibel, dieses ganze Thema Hochzeit, weil es so ein perfekt durchgeplanter Tag ist. Aber dennoch können solche Dinge passieren, weil man ja wie im Tunnel ist an dem Tag. Ich erinnere mich noch an meinen. Ich war wie ein Tunnel. Ja. So, und hier ist eine Hochzeit in Israel, in der Jesus zu Gast ist mit seinen Jüngern, seiner Mutter. Und dann kommt die Maria, die Mutter von Jesus, und sagt, der Wein ist leer. Und eine Hochzeit dauerte mehrere Tage in Israel. Und am letzten Tag, am vierten Tag, wurde gefeiert. Oft wurde die gesamte Verwandtschaft wurde eingeladen. Das ganze Dorf in der Regel wurde eingeladen, also es muss eine große Hochzeit gewesen sein. Der Charlie hat mir gestern erzählt, ihr habt mit 600 Leuten gefeiert, gell? Also es gibt auch richtig große Hochzeiten und das scheint eine der größeren gewesen zu sein. Und die Hochzeit hatte wohl ihren Höhepunkt erreicht, das Brautpaar war glücklich, alle haben gefeiert, die Gäste sind fröhlich, doch dann passiert, was eben nicht vorkommen darf. Der Wein ist alle. Und ich glaube, wenn gestern um 10 Uhr die Getränke leer gewesen wären, dann wäre die Party früher vorbei gewesen. Ne? Also das ist schon entscheidend. Irgendjemand hat sich verkalkuliert oder es kamen unerwartet mehr Gäste. Jesus hat ja seine Jünger nur kurze Tage davor berufen. Die kannten sich erst seit ein paar Tagen, trotzdem waren sie zusammen auf der Hochzeit. Also da hat keine Save-the-Date-Karte schon ein Jahr vorher irgendwie im Briefkasten gelegen. Das war eine relativ spontane Sache und man kann sich vorstellen, dass vielleicht spontan auch viele dazu kamen. Und entweder hat sich jemand verkalkuliert oder es kamen einfach unerwartet zu viele Gäste und hat dann denjenigen, der für den Wein verantwortlich war, das hat den sehr ins Schwitzen gebracht. Und es galt wirklich mehr als peinlich, keinen Wein zu haben, wenn der Wein ausgeht. Es verletzte die ungeschriebenen Gesetze der Gastfreundschaft damals. Und das Brautpaar stand kurz davor, dass ihr größter Tag so ein Geschmäckle bekommt. Also wir können uns, glaube ich, vorstellen, das wäre in den Köpfen geblieben, bei den Leuten, bei den Gästen. Und der Ruf hätte wohl Schaden genommen, von dem Brautpaar, vielleicht von der ganzen Familie. Ja, und Maria geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Mehr nicht. Geht einfach zu ihrem Sohn und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Maria erkannte die Betroffenheit der Diener. Ihren aufmerksamen Augen ist es nicht entgangen, dass da ein Problem sich aufbaut. Dass die Krüge leer werden, dass vielleicht die Diener nervös werden, der Mundschenk nervös wird. Was machen wir jetzt? Vielleicht war sie auch eng mit dem Brautpaar befreundet, vielleicht verwandt und hatte da wirklich auch einen Bezug zu den Leuten und hat gemerkt, was auf dem Spiel steht. Sie merkt es jedenfalls und reagiert. Und sie weiß irgendwie, in dieser Situation kann nur Gott helfen. Und aber was ist mit Jesus? Er hat ja bis dahin ist er nicht in Erscheinung getreten. Er war circa 30 Jahre alt. Und aber sie kannte die Identität. Sie kannte die Identität ihres Sohnes. Erinnern wir uns zurück an die Weihnachtsgeschichte. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Lukas 1, die Verse 26 bis 35. Das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus war 30 Jahre alt und 30 Jahre zuvor ist eben dieses passiert, nämlich ab Vers 26, Lukas 1. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa. Haben wir die Folie? Oder den Vers? Nee, ist nicht da? Okay, dann lese ich es vor. Dann müsst ihr halt aufmerksam zuhören. Also, der Engel Gabriel kam zu einem Mädchen, das nur Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also die Maria wusste genau, wer Jesus ist und wozu er gekommen war. Und sie muss ja in der Erwartung gelebt haben, auch irgendwie, wann passiert das? Wann wird das eintreffen? Was, also Sohn des Höchsten ist, sie wusste, wer der Vater war. Das ist Gott persönlich war. Aber war die Hochzeit der richtige Zeitpunkt, dass Jesus, also dass ihr Sohn, seine göttliche Herrlichkeit öffentlich offenbart? War das ein adäquater Zeitpunkt? Jesus war bis auf eine überlieferte Sache, Geschichte, einfach ein gescheiter Junge und ein gescheiter Mann. Ziemlich normal, etwas außergewöhnlich heißt es auch, dass die Gnade Gottes über ihm lag, das lesen wir auch. Und es gibt nur die Bibel gibt uns nur einen kleinen Einblick in seine Jugend und Kindheit. Und zwar im Lukas 2, das ist kurz nach der Weihnachtsgeschichte, Kapitel 2, Vers 40. Dort in Nazareth wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Mehr lesen wir nicht über seine Kindheit, außer das, was jetzt noch kommt, ab Vers 41. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth. Doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Ein kurzer Stopp. Jesus schien als Kind schon gerne unter Menschen gewesen zu sein. Wenn er so gerne bei Freunden und so unterwegs war, dass seine Eltern einen Dreitagesmarsch nicht merken, dass er mit ihnen ist, dann muss er sehr viel in seiner Hood unterwegs gewesen sein und mit Freunden gespielt haben und so weiter. Als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und dort nach ihm zu suchen. Das sind 150 Kilometer Fußweg. 3 Tage lang, 10 Stunden am Tag. Und da haben sie ihren Sohn vergessen. Also Fehler passieren, wenn man Kinder hat. Auch gravierende. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. 12 Jahre alt. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Also stellt euch das mal vor. Also ich kann das als Vater so gut nachvollziehen. Wie konnte er den Eltern das antun und sich mir nichts, dir nichts so aus der Affäre ziehen, wissend, dass seine Eltern furchtbare Sorge um ihn haben werden? Und dann sagt er nur, warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Warum verstanden sie nicht, was er damit meinte? Weil es irgendwie eine relativ gewöhnliche Kindheit gewesen zu sein scheint, sodass das Wort des Engels, was Maria ja vorher empfangen hatte, Jahre zuvor, vielleicht im Familienalltag untergegangen war. Ne, er sitzt im Tempel, eigentlich erfüllt sich da ja so ein bisschen das, was der Engel Maria bei der Geburt gesagt hat, so ein 12-Jähriger, und die Gelehrten sitzen da, hören ihm zu. Und sie hat nur ihre Muttergefühle. Ne? Wie konntest du uns das antun? Wir waren voller Sorge. Und dann erinnert er sie aber daran, hey, ihr hättet wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Also dieses Passafest war für Jesus etwas sehr Besonderes. Also das mal so zum Hintergrund, warum, war es der richtige Zeitpunkt auf einer Hochzeit, dass Jesus auf einer Hochzeit etwas, also seine göttliche Herrlichkeit offenbart. Er stand unmittelbar seinen Auftrag davor, in der Erde anzutreten. Seine Taufe fand nur wenige Tage zuvor statt. Und er stand kurz davor, anzufangen zu predigen, Menschen zu heilen und große Wunder zu tun. Und Maria hat vielleicht geahnt, okay, da fängt jetzt was an bei meinem Sohn. Da, oh, oh, oh. Jetzt geht's vielleicht los mit dem, was der Engel vorausgesagt hat, dass er seine Herrlichkeit antreten wird und dass das beginnt, was da prophezeit war. Die Lage muss also sehr ernst gewesen sein auf der Hochzeit, denn Maria holt ihn zur Seite und informiert ihn darüber, dass es ein großes Problem gibt und dass der Wein ausgegangen ist. Was macht Jesus? Er zeigt ihr in dem Moment mehr als deutlich, dass er mehr ist als ihr Sohn. Der Luther schreit sogar, Weib, was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu schaffen? In der Neues Leben-Übersetzung, aus der ich vorgelesen habe, sagt er: Was hat das mit mir und dir zu tun? Das ist doch nicht mein Business. Ich bin hier zum Feiern, zum Spaß haben. Das geht doch uns nichts an gerade. Die werden schon irgendeine Lösung hier finden. Das ist Jesus' Reaktion. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt er ihr. Es ist noch nicht an der Zeit, das ist nicht der richtige Ort, nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich meine Herrlichkeit als Sohn Gottes offenbare. Tja, dieses persönliche Problem auf der Hochzeit macht er nicht zu seinem. Aber die Maria macht es zu ihrem Problem, zu ihrem persönlichen Problem und geht damit zu Jesus. Und obwohl es nicht Teil von Gottes Zeitplan ist, reagiert Jesus. Tja, was passiert hier denn zwischen den Zeilen, zwischen Maria und Jesus? Sie erhält ja voll einen Korb von ihm. Ja? Was hat das mit dir und mir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht reif, Mutter. Tja, obwohl sie einen Korb erhält, geht sie sehr selbstbewusst zu den Dienern. Obwohl er ihr das sagt, geht sie weg und sagt: Okay, hört auf das, was er euch sagt. Was ist da passiert? Warum war sie so selbstbewusst? Es muss doch irgendwie eine besondere Beziehung zwischen Jesus und Maria geherrscht haben, zwischen den beiden. Der Blick der Mutter, es waren wahrscheinlich die Blicke. Der Blick der Mutter muss den Sohn überzeugt haben, das zu tun. Vielleicht die Verzweiflung, all das, die Not, die die Mutter gespürt hat, was aus dieser Situation für ein Dilemma entstehen könnte. Ihr kennt vielleicht diesen Blick eurer Mutter. Und der Blick des Sohnes muss die Mutter davon überzeugt haben, das zu sagen. Okay, hört auf das, was er euch sagt. Ich denke, es waren wirklich, das war der Augenkontakt. Dein Tattoo hast du vergessen. Ich weiß es nicht, wo es ist. Wir suchen das nachher, Till. Okay? Suchen wir nachher. Jetzt kann ich gerade nicht. Wir machen das nachher, mein Schatz. Wer hat dem die Tattoos geschenkt? Wo hat er die eigentlich her? Ja. Also da muss etwas passiert sein. Tja. Jesus war Gott und lebte als Mensch mitten unter uns. Also wir sehen, wie Jesus ja auch ist. Er lässt irgendwie sich ja auch, er hat die Dynamiken des menschlichen Seins ja auch erlebt. Ne? Er war einfach als Gast auf einer Hochzeit. Der wusste dann vielleicht von dem Blick seiner Mutter, wusste er, was es bedeutet, wo das hier hinführen kann. Und so der Blick, ja, nur du kannst es, ne? Nur du. Er hat ihn vielleicht so gemacht, ich weiß es nicht, ja. Aber es ist was passiert. Tja, aber er war Gott in Person. Er war Gott in Person. Und er lebte das Ganze hautnah und handelt souverän. Er sagt, das ist nicht der Zeitplan Gottes. Ja, und dieses Gott in Person sein, das erinnert mich so ein bisschen an diese Fernsehserie Chef Undercover, ne, wo der Chef sich ganz normal anzieht wie ein Praktikant oder so und dann mitten unter ihnen ist, um zu erfahren, wie läuft es eigentlich wirklich in der Firma. Und so sehe ich Jesus auch manchmal ein bisschen. Er war Gott in Person. Also seine Mutter wies die Diener an. Tut, was immer er euch befiehlt. Also dieser Blick muss wohl mehr als 1000 Worte gesprochen haben. Vielleicht war es genau das. Vielleicht war es auch ein anderer Blick. Du tust jetzt das, was ich dir sage, oder? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas muss passiert sein. Es ist erstaunlich. Jesus vollbringt zwar das Wunder, aber die Ursache für das Wunder ist die Fürsorge, das Mitleid und die Aufmerksamkeit der Maria. Oder? Das ist doch erstaunlich. Ohne sie hätte dieses Wunder nicht stattgefunden und die Party wäre vorbei gewesen. Ich finde das erstaunlich. Sie wusste, Gott kann nur Fehlendes ersetzen, kommt zu ihm. Und aufgrund ihrer Fürsorge, ihrer Anteilnahme, ihrer Aufmerksamkeit wendet sich das Blatt zum Guten. Wie geht es weiter? Ab Vers 9 lesen wir, der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser. Sorry, wir müssen etwas früher ansetzen. Ab 7, Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war, da er nicht wusste, woher der Wein kam. Denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es. Er ließ den Bräutigam holen. Es gibt besseren Wein als vorher. Wie muss der Wein, den Gott selbst kreiert hat, geschmeckt haben? Er muss nicht nur nach Wein geschmeckt haben, der muss ja wirklich nach Leben geschmeckt haben, dieser Wein. Gott selbst zaubert einen Wein. Davon hätte ich gern gekostet, so dass der Zeremonienmeister sagt zu dem Bräutigam, eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein für jetzt zurückbehalten. Den besten Wein, den gab es am Anfang, der war leer. Und da sagt der Zeremonienmeister, du hast den besten Wein für jetzt einbehalten, zurückbehalten. Es heißt danach, seine Jünger glaubten an ihn. Tja, lag das an dem Wunder oder wussten sie, bei dem gibt es immer guten Wein? Wenn mal der Wein ausgeht, kannst du auf die Knie fallen und beten. Das ist nicht die Message von der Botschaft. Bei Jesus gibt es das Beste, was unsere Herzen kosten können, ihr Lieben. Nichts auf dieser Welt schmeckt so gut wie das, was Gott schenkt. Wenn du glaubst, du hast das Beste, bei Jesus wird es besser. Wenn Gott einschenkt, wird es besser. Das neue Leben, es ist auch der neue Wein, das neue Leben ist besser als das alte ohne ihn. Dafür steht das auch sinnbildlich, was hier passiert. Wisst ihr, Menschen suchen doch überall, wirklich überall nach Freude und Erfüllung. Und das Angebot in der Welt, diese Bedürfnisse schnell und intensiv stillen zu können, ist enorm. Und dadurch wird auch die Nachfrage immer größer und das Angebot immer größer. Und die meisten Dinge erfüllen doch ihren Zweck nur sehr kurzfristig und hinterlassen danach mehr Durst, als du vorher hattest. Mehr Leere, als vorher da war. Ist es nicht so in der Welt? Und es herrscht immer mehr die Meinung, Gott wäre langweilig und leblos und man braucht nicht zu ihm zu kommen, um nach Leben zu fragen, um ihn zu fragen, wie stellst du dir das eigentlich vor? Der Schriftsteller und Journalist und Theoretiker Theodor Fontane sagt, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muss sie zugrunde gehen. Da ist was dran. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Ich glaube, der Egoismus nimmt zu in unserer Welt. Aber im Gegenteil zu der Gier und diesen Lügen, die es in der Welt so gibt, will er uns etwas Lebendiges und Anhaltendes schenken. Du kannst in ihm Vergebung, Gnade, Annahme, Liebe, Führung durch seinen Heiligen Geist dein ganzes Leben hindurch bekommen. Wenn du heute Morgen vielleicht führungslos durchs Leben läufst und du kostest hier von einem Wein und hier von einem Wein, der schmeckt vielleicht gut, aber es reicht nicht. Versuch's doch mal mit Jesus. versuch doch mal von ihm dein Leben füllen zu lassen. Und du darfst auch erfahren, was es bedeutet, angekommen zu sein in ihm. Wir hatten neulich die Frage, warum brauche ich Jesus eigentlich? Auch beim Männerabend haben wir das diskutiert. Es kommt da sehr auf die Perspektive an, warum. Dieses, warum brauche ich Jesus eigentlich? Und wir haben festgestellt, oft begegnet er oder stellen Menschen gerade in schwierigen Zeiten fest, ne? Wie sehr man Gott braucht. Wenn du nichts mehr hast, ist Gott irgendwie alles, was du, und Jesus alles ist, was du hast. Dann merkst du irgendwie, er ist alles, was du brauchst. Ich wünsche niemandem, dass er an den Punkt kommt. Aber Leute, die an diesem Punkt waren, berichten in der Regel in dieser Zeit, da hat Jesus mich gehalten, da hat er mich getragen. Aber es war auch dieser Punkt eben, du darfst angekommen sein. Du brauchst nicht immer noch nach noch besserem Wein zu suchen, nach noch mehr Erfüllung, nach noch mehr Freude bei den Dingen, die es so gibt. Ob es ein Auto ist, ob es der Urlaub ist, ob es die Million ist, die du verdienen willst, deine erste oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob du jemals ankommen wirst, wenn du so durchs Leben gehst. Und bei Gott kannst du wirklich schon als 20-Jähriger die Gewissheit haben, bin angekommen. Diese Fragen, wozu bin ich da, wo gehe ich hin, die beantwortet zu haben, durch das, was Jesus auch getan hat, das hilft uns anzukommen innerlich. Ja, und unser Leben hier auf der Erde ist ja befristet und kurz. Und wenn wir es von Jesus füllen lassen, dürfen wir die Ewigkeit aber schon jetzt tief in unserem Herzen spüren. Amen. Ist auch dein Wein leer? Möchte dich das heute Morgen fragen. Ist vielleicht in deinem Leben der Wein leer gegangen? Es war vielleicht eine tolle Zeit, aber die Party neigt sich dem Ende zu, weil irgendwie dir was fehlt. Warum warten, bis alle Möglichkeiten erschöpft sind, ehe du es mit Gott versuchst? Warum willst du das Beste zum Schluss aufbehalten? Jesus steht immer da. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Er ist immer bereit. Seine Hand ist immer ausgestreckt. Mein letzter Punkt ist die Krüge. Wir werden heute auch das Abendmahl feiern. Wie lange predige ich eigentlich schon? Ich will nicht überziehen, aber es ist mein letzter Punkt. Wir werden auch zum Abendmahl noch übergehen gleich. Und dieser Punkt hat etwas damit zu tun. Wir lesen von steinernen Krügen. Das habe ich überlesen. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden. Und jeweils rund 100 Liter fassten. Überfluss ohne Ende lese ich hier. 600 Liter Wein. Das war viel. Ich weiß nicht, ob es bei der Hochzeit noch 600 Liter gebraucht hätte. Steinerne Krüge, die für Reinigungshandlung der Juden dastanden. Warum lässt Jesus diese Krüge füllen? Warum lässt er nicht die leeren Weinfässer füllen? Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 1 bis 8. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Jesus erwiderte, ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Das Waschen von Händen und Gefäßen hat nicht vorrangig hygienische Gründe in dem Fall. Damit sollte verhindert werden, dass jemand kultisch unrein wird, vor Gott unrein oder rein und somit am Gottesdienst teilnehmen darf oder nicht. Mit der Überlieferung, wie es hier steht, sind Vorschriften gemeint, die über das Gesetz hinaus das Leben bis ins Einzelne regelten und einengten teilweise und mit dem sich die Schriftgelehrten vor allem beschäftigten. Was kann ich tun und was kann ich Leuten auferlegen, damit sie qualifiziert sind, in den Gottesdienst zu kommen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, damit sie würdig sind? Vorschriften über Vorschriften. Gesetze und Vorschriften entschieden darüber, ob man vor Gott rein ist oder unrein. Und Jesus stellt im Markus-Evangelium hier am Ende, stellt am Schluss dieser Auseinandersetzung fest. Er rief die Menge dann zu sich im Vers 14. Hört alle genau zu, sagte er, und versucht es doch zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er ist, er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Das Problem des Menschen besteht nicht darin, dass du etwas Falsches isst oder dass du mit schmutzigen Händen isst, dass du irgendwie so ein Gebot, so ein Ritual nicht erfüllst. Das Problem ist das menschliche Herz und Jesus stellt das hier fest. Was richtet wirklich Schaden an, wenn ich irgendwie mit dreckigen Händen etwas serviere oder wenn ich mit einem Herzen voller Dreck etwas serviere? Nämlich jemanden etwas hinknalle, was ihn so richtig verletzt und ihn prägt, vielleicht bis ans Lebensende oder ihn sogar in den Tod führt. Die Zunge ist ein machtvolles Instrument, heißt es auch in der Bibel. Es kann über Leben und Tod entscheiden. Und wo kommt es her, was über die Zunge geht? Es kommt aus dem Herzen. Jesus stellt das fest. Es sind nicht diese Waschungen, es sind eure Herzen, Leute. Das ist das Problem. Das macht unrein. Was aus dem Herzen kommt. Vielleicht sind wir deshalb auch aufgerufen, manchmal eben dieses Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, weil es manchmal auch einfach bewahrt vor Dingen. Ich muss das auch immer wieder neu lernen. Dieses Schweigen ist manchmal doch Gold in manchen Situationen. Es ist die Sünde. Das Herz ist oft durch die Sünde vergiftet und kann gewaltigen Schaden anrichten. Und das, was daraus entspringt, kann, ja, das, was der Mensch sagt und tut, das kann Schaden anrichten. Jesus lässt diese steinernen Krüge, die für die Reinigung vor dem Gesetz stehen, und lässt sie mit etwas Neuem füllen. Er nimmt nicht die Weinbehälter, die leer geworden sind, er nimmt diese steinernen Krüge, die bereits ja fast leer waren, weil die Waschungen schon vollzogen wurden. Und er sagt, füllt da Wasser rein, neues Wasser, mein Wasser, etwas Neues. Das symbolisiert, dass der alte Bund, der voller Gesetze war, beendet ist. Und dass der neue Bund, es wird dazu Wein verwandelt, zu kostbarem Wein, allein in seinem Blut besteht. Amen. Allein in seinem Blut. Dieser Wein ist viel besser als der alte. Nur sein Blut kann uns eben von der Schuld, von der Sünde reinigen. Und auch von der Macht der Sünde. Eben wenn unser Herz voll ist. Du kannst durch Wasser, du kannst duschen, was auch immer. Manche Leute, die sich von innen schmutzig fühlen, duschen stundenlang. Oder wenn sie was erfahren haben, um sich zu reinigen. Nur Jesus kann das von innen tun. Ist meine Zeit vorbei? Alles gut. Also, in Lukas 22, beim letzten Abendmahl, oder beim Abend, beim letzten Abendmahl. Kapitel 22, Vers 20 lesen wir: Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Das ist unmittelbar, bevor er verraten, bespuckt, geschlagen, gedemütigt und gekreuzigt wird. Und dieser neue Wein, der symbolisiert genau das, was Jesus für uns getan hat. Das Neue ist besser als das Alte. Das Gesetz ist vorbei. Wascht euch mit meinem Blut rein.